Im heutigen DPV-Podcast möchten wir das Thema Morbus Parkinson thematisieren. Dafür unterhalten wir uns mit Frau Dr. Zeise Süß. Herzlich willkommen!
Das hört sich gesund an. Medizinische Infos, Trends, Interviews mit Experten und Tipps für einen gesunden Lebensstil. Der DPV-Podcast.
Frau Dr. Zeise Süß, erzählen Sie uns eingangs doch etwas zu Ihrer Person.
Ich bin Allgemeinmedizinerin mit dem Zusatz Naturheilverfahren und Akupunktur, habe 40 Jahre lang eine Kassenarztpraxis geführt und nebenher eine Privatpraxis und bin seit 5 Jahren jetzt aus der Kassenpraxis ausgeschieden und kann mich jetzt viel mehr noch auf meine Privatpatienten konzentrieren im Zusammenhang mit Naturheilverfahren und Akupunktur. Selbstverständlich wird die Schulmedizin da niemals vergessen. Ich bin im Raum Karlsruhe, zwischen Karlsruhe und Pforzheim, bin gebürtig von Karlsruhe, habe in Ulm, Mannheim und Würzburg studiert, habe einen Lehrauftrag in der Uni Heidelberg gehabt für Allgemeinmedizin und habe noch eine externe Mitarbeit in der Universität Kiel im Zusammenhang mit Morbus Parkinson. Ich habe ursprünglich Allgemeinmedizin gemacht, dann habe ich Naturheilkunde dazu, mir die Weiterbildung angeschaut und die weitergemacht und dann habe ich in diesem Zusammenhang Akupunktur gelernt. Und im Rahmen der Akupunktur muss man als Kassenarzt so jährliche Qualitätssicherungen, also Weiterbildungen in Akupunktur machen. Und da habe ich den Professor Yamamoto kennengelernt, einen Japaner, der heute 95 Jahre alt ist. Und der hat vor 50 Jahren seine YNSA, also Yamamoto, neue Schädelakupunktur erfunden. Weil das jetzt halt 50 Jahre her ist, sage ich mittlerweile Schädelakupunktur nach Yamamoto. Und als ich dieses System gelernt habe, waren immer 2 Punkte übrig. Und als ich ihn fragte, was das sein könne, hat er gemeint, das musst du selber rauskriegen. Also kriegte ich und habe eben auf meiner schulmedizinischen Basis versucht zu sehen, was das für Punkte sind. Und dann stellte sich raus, dass das zunächst mal Punkte des weiblichen Hormonsystems sind. Und später kam ich dann über Studien dazu, diese Hormone auch nachzuweisen im Labor. Ich konnte also das Prolaktin, was stillende Mütter im Blut haben, nachweisen, dass ich das mit Akupunktur senken kann. Dieses Prolaktin senkt man zum Abstillen. Dieses Prolaktin senkt man auch bei Kinderwunsch, der nicht erfüllbar ist, wenn zu viel Prolaktin im Blut ist. Aber das Mittel, mit dem man dieses Prolaktin senkt, ist Promokriptin. Das ist das schulmedizinische Mittel. Und das ist eines der ersten Parkinson-Medikamente. Und so kam ich zu Morbus Parkinson. Und dann habe ich da halt in diesem Rahmen immer weiter geforscht, habe dann Studien gemacht. Mit Unterstützung der Hilde-Ulrich-Stiftung habe ich 60 Patienten angeschaut und konnte eben damit nachweisen, dass die Akupunktur an diesen Punkten, die der Yamamoto mittlerweile ZS-Punkte, also Zeise-Süß-Punkte genannt hat, tatsächlich den Parkinson positiv beeinflussen. Da sind wir heute und es gibt immer wieder neue Punkte. Also ich habe immer noch viel zu tun.
Frau Dr. Zeise-Süß, was versteht man unter Morbus Parkinson?
Morbus Parkinson ist landläufig bekannt als Schüttellähmung. Das heißt, die Patienten sitzen ihnen gegenüber und zittern. Das ist aber sehr eingeschränkt, sondern der Morbus Parkinson hat vielerlei Gesichter. Das heißt, ich kenne, obwohl ich viele behandle, keine 2, die die gleiche Symptomatik haben. Der Parkinson generell ist ein Einfrieren der Muskulatur. Leider Gottes auch der Gesichtsmuskulatur, sodass die Mimik einfriert. Das Gehen ist eingeschränkt, das Aufstehen, sämtliche Bewegungen sind eingeschränkt. Das Zittern ist eigentlich in diesem Rahmen noch das kleinste Problem. Also kann man sagen, der Morbus Parkinson ist eine neurodegenerative Erkrankung, wo die Information vom Kopf zum Körper immer mehr gestört wird.
Wie macht sich diese Krankheit bemerkbar und was können erste Symptome sein?
Erste Symptome können sein, wenn jemand spazieren geht und er merkt plötzlich, dass der eine Arm nicht mitschwingt. Oder Leute um ihn herum sehen, auch da, du läufst so komisch, da muss das Gehen noch gar nicht eingeschränkt sein. Oder ein Zittern, wenn jemand zum Beispiel eine Kaffeetasse in die Hand nimmt, dass die einfach überschwappt. Oder eben, dass man einfach am Boden wie so ein bisschen festklebt und erstmal so einen Anstoß braucht, damit man den Start hinbekommt. Das sind so Frühsymptome.
Und in welchem Alter bekommt man Morbus Parkinson?
Die meisten Erstdiagnosen sind zwischen 60 und ohne Ende. Es gibt aber immer mehr, auch immer jüngere Patienten, also die schon mit 40, sogar unter 40 die ersten Symptome haben. Und dann ist es natürlich im Alltag ganz schwierig, damit den normalen Alltag wieder hinzukriegen für die Patienten. Die merken es oft am ersten, weil sie einfach ihren normalen Tagesablauf nicht mehr wahrnehmen können.
Weiß man, warum das so ist, dass das jetzt früher losgeht? Also, dass es tatsächlich heutzutage auch Jüngere bekommen? Oder ist es einfach eine Entwicklung der Erkrankung?
Man weiß es eigentlich nicht. Man weiß eigentlich auch nicht die Ursachen. Es gibt da verschiedene Theorien. Also es sind immer noch die selteneren Patienten, die im jüngeren Alter Parkinson kriegen. Man hat auch schon diskutiert, in der Uni Lübeck ist da eine Studie gelaufen, dass wenn die Leute jünger die Symptome kriegen, dass da vielleicht doch eine erbliche Komponente ist. Aber man weiß eigentlich nicht, warum das so ist.
Ist Parkinson denn vererbbar?
Soweit bekannt ist nicht. Es gibt nur dann eben in dieser Beobachtungsstudie eine familiäre Häufung. Aber viele Patienten, die erkrankte Eltern pflegen, kommen und sagen, oh, ich habe so Sorge. Gibt es irgendeinen Parameter, wo man irgendwie eine Frühdiagnose stellen kann? Also dann beruhige ich immer und sage, generell ist es nicht vererbbar. Es gibt aber leider auch keine Diagnostik irgendwie im Vorfeld.
Ist denn Morbus Parkinson heilbar?
Morbus Parkinson ist nicht heilbar, aber man stirbt nicht an Morbus Parkinson, man stirbt mit Morbus Parkinson.
Sie sagen, Parkinson hat viele Gesichter. Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass ich in meiner doch jahrelangen, jahrzehntelangen Praxis wirklich alle möglichen Symptome gesehen habe. Von Einfrieren der Gesichtsmuskulatur über Speichelbildung, über Schluckstörungen, Sprachstörungen, Zittern, dann nur Einschränkungen in der Bewegung einzelner Extremitäten, aber auch natürlich schwere Gehstörungen, Stürze. Also es gibt keine zwei Parkinson-Patienten, deren Symptome sich gleichen, in meiner Erfahrung.
Wie kann man Symptome lindern und den Krankheitsverlauf aufhalten oder gar verlangsamen?
In der Schulmedizin gibt es natürlich Medikamente und ich bin grundsätzlich Schulmediziner und deswegen ist es unabdingbar, dass zuerst natürlich die Medikamente eingesetzt werden. Leider ist es aber so, dass auch in Fachkreisen der Morbus Parkinson relativ wenig beachtet wird und bekannt ist. Es gibt natürlich Leitlinien, die sind 160 Seiten lang, aber also die Erfahrung mit dem Morbus Parkinson ist auch bei Ärzten relativ gering. Natürlich schickt man den Patienten zunächst mal zum Facharzt und er wird Medikamente geben. Und dann komme ich ins Spiel und kann auch ein bisschen austarieren. Ich sehe den Patienten einfach häufiger. Fachärzte können aus Zeitgründen die Patienten oft nur einmal im Vierteljahr oder noch seltener sehen. Ich kann die natürlich in meinem Rahmen häufiger sehen. Und dann können wir die Medikamente austarieren und dann können wir eben noch Zusatzdinge machen. Das ist mein multimodaler Ansatz. Also viele Module, die alle unterschiedliche Reize auf den Körper geben und der Körper kann sehr viel reagieren. Das ist ja die tragende Säule der Naturheilkunde, diese Selbstheilung, die man im Körper einfach anregen kann. Und da gibt es natürlich diese ganzen Module, wie zum Beispiel Sport frühzeitig, wie Ernährung, wie Entgiftung des Körpers. Man diskutiert ja auch eine Schwermetallbelastung als Ursache. Diese Schwermetalle kann man auch ausleiten, ganz einfach. Dass die Schwermetalle eine Rolle spielen, sieht man darin, dass in Frankreich die Weinbauern, da ist der Parkinson als Berufserkrankung anerkannt. Und die Weinbauern spritzen ja im Sommer ihre Reben mit so einer blauen Flüssigkeit. Die Reben sehen alle hellblau aus und das ist Kupfer. Und deswegen, also es ist bekannt, dass in Frankreich das eine Berufskrankheit ist. Bei uns sind wir noch nicht so weit. Unsere Düngemittel enthalten aber durchaus auch Schwermetalle. Also, und da ist zwar so der Abstand irgendwie, solange man irgendein Düngemittel einsetzen kann, von dem Gemüse oder den Reben ja vorgeschrieben. Aber natürlich, wenn es regnet, dann werden diese Stoffe auch zu den Pflanzen gespült. Und dann kann man Kunsttherapie machen, man kann Musiktherapie machen, man kann eine Sporttherapie machen. Ich habe da vor Jahren einen Reha-Sport speziell für Parkinson gegründet und wir arbeiten, ich zeige gerade mal dieses Movies. Das hat ein österreichischer Tennisspieler erfunden, der Parkinson hatte. Und da sind innen drin Kugeln Und diese Kugeln machen eine Vibration. Und diese Vibration, weil dieser Schlauch ja so geriffelt ist, diese Vibration hat die gleiche Frequenz wie der Tremor beim Parkinson. Deswegen arbeiten wir sehr viel mit diesen sogenannten Smoothies und haben für unsere Teilnehmer da so Poster gemacht, die sie ins Badezimmer oder sonst irgendwo hinhängen können und zu Hause dann die Übungen machen. Also wir machen immer so spezielle Dinge, also nicht so generell Sport im Bereich zentrales Nervensystem, sondern immer spezialisiert auf Parkinson.
Sehr, sehr interessant. Sie behandeln viele Parkinson-Patienten mit Hilfe der Schädelakupunktur nach Yamamoto. Wie sieht da eine Behandlung aus, beziehungsweise was passiert da und wie lange dauert die Behandlung?
Die Schädelakupunktur unterscheidet sich wesentlich von der bekannten Körperakupunktur nach der traditionellen chinesischen Medizin, weil das ist ein Mikrosystem. Alle Punkte befinden sich am Kopf. Das kennt man auch von Handakupunktur, Ohrakupunktur und so. Bei uns ist es eben am Kopf. Und die Besonderheit besteht darin, dass am Kopf sich so leichte Verquellungen bilden. Das kann ich nachher auch gleich mal erklären, warum. Man kann das durchaus biochemisch auch nachweisen. Das heißt also, diese Art Akupunktur ist nicht Hand auflegen, wie es oft heißt, sondern das kann man ganz wissenschaftlich nachweisen. Dazu bin ich halt Schulmediziner genug, dass mich das auch interessiert hat. Und dann taste ich mit meinem Finger am Kopf des Patienten und wenn ich mit meinem Daumennagel, ich mache das immer mit der Rückseite meines Daumennagels und da bleibe ich hängen an diesem Punkt und da steche ich tangential die Nadel. Und also nur, man sticht diese Punkte nur, wenn man sie auch tastet. Das heißt also, der Körper in seiner momentanen Befindlichkeit, in seinem momentanen energetischen Zustand zeigt mir den Weg. Und der Patient, das tut nicht sehr weh, der Patient spürt so ein leichtes Stechen, wenn ich mit dem Nagel drüber gehe und ein nicht wesentlich stärkeres Stechen, weil ich die Nadel nur so ungefähr einen Millimeter einführen muss. Und dann bleiben diese Nadeln eine halbe Stunde im Kopf. Der Patient hat eine möglichst bequeme Umgebung. Man kann das aber im Sitzen machen. Der Vorteil ist, die Patienten müssen sich nicht entgleiten. Wir machen dann ein bisschen Musik, wenn sie möchten, angenehme Atmosphäre mit Duft und so. Und dann lesen sollten die Patienten nicht, die sollten sich wirklich entspannen. Und dann habe ich in meiner Praxis noch so ein Gimmick. Ich mache dann immer, ich schaue mir die Zungen an, mache chinesische Zungendiagnostik, je nachdem, in welchem energetischen Zustand der Patient ist. Und dann gibt's Tee. Und den Tee in meiner Praxis gibt's aus europäischen Kräutern. Ich habe die Wirkung von chinesischen Kräutern übersetzt in die europäischen Kräuter mit Hildegard von Bingen Kräutern und mit meinem Apotheker zusammen diesen 5-Elemente-Tee Erde, Holz, Wasser, Feuer und Metall gemacht. Und je nachdem, was ich an der Zunge sehe, bekommt der Patient den entsprechenden Tee. Und der Patient wird auch aufgefordert, sollte der Tee nicht schmecken, das zu sagen, weil dann habe ich falsch geguckt. Und aber in vielen Fällen stimmt das einfach. Chinesische Kräuter möchte ich nicht verwenden, weil ich war in China und habe den Smoke gesehen. Und da habe ich mir überlegt, dass ich das nicht in meiner Praxis anbieten möchte.
Sehr gut. Und weil es interessiert mich jetzt sehr, was sehen Sie dann da auf der Zunge? Wie sieht diese Zungendiagnostik genau aus?
Diese Zungendiagnostik zeigt die Größe der Zunge, den Belag der Zunge, zeigt manchmal, wenn die Zunge für den Mund zu groß ist, das ist ein Schwächzustand, dann Zahneindrücke an der Seite. Die Parkinson-Patienten, die haben oft einen Mangel im Holzelement. Die haben dann rote Ränder. Die Zunge ist normal groß, normal belegt und haben dann aber so ganz rote Ränder. Und das Holzelement bedeutet, da früher Holz geht alles nach oben. Wenn das aber zu viel ist, dann ist es so die Managerkrankheit, dass dann geschrien wird und geschimpft wird. Und der Parkinson-Patient, der möchte so gerne ganz vieles machen und kann durch die Krankheit nicht. Insofern passt das von der Logik eigentlich ganz gut.
Sehr interessant. Gibt es Nebenwirkungen durch die Akupunktur beziehungsweise eine Erstverschlechterung?
Es kann bei der Akupunktur immer eine Erstverschlechterung geben, was daran liegt, dass der Körper einen Reiz bekommt und darauf antwortet. Vielleicht kann ich gerade noch an dieser Stelle kurz drauf eingehen, wie die Wirkung ist. Also ich hatte das große Glück, einen ganz bekannten Biochemiker in meiner Nachbarschaft zu haben, bis er leider verstorben ist. Das war der Hartmut Heine. Der hat mir erklärt, dass im Körper geht ja alles in flüssiger Form und das sind gelöst vielfach Zucker und vielfach Eiweiße. Und wenn da eine Stagnation ist, Stagnation bedeutet im asiatischen Denken immer Erkrankung, dann bilden sich solche Gewebeverquellungen. Und wenn ich mit meiner Nadel reingehe, dann setze ich einen Reiz, der ist 200 mal so groß wie der Durchmesser der Nadel. Und der geht dann in das Körperinnere und innerhalb von Pikosekunden werden dann Botenstoffe gebildet, die den Körper dann weiter beschäftigen, zum Beispiel mit der Bildung von Dopamin und sowas. Und deswegen kann es natürlich passieren, der Reiz bedeutet für den Körper ja ein Signal, jetzt arbeite mal. Und dann gibt es natürlich entweder Menschen, die schon sehr erschöpft sind einfach und die Arbeit fällt schwer. Das heißt, denen wird es dann schwindelig oder der Kreislauf geht ein bisschen in die Knie. Wenn ich weiß, dass ich so jemanden vor mir habe, den Patienten lege ich hin. Und wir bleiben dann natürlich daneben, meine Helferin oder ich, und passen auf den Patienten auf. Passiert aber sehr selten. Eine weitere Nebenwirkung könnte sein, dass ich aus Versehen ein Gefäß erwische. Dann gibt es leider einen blauen Fleck. Dann bin ich für die mangelnde Schönheit zuständig. Wir haben aber immer Schminke da. Wir können das immer wieder übertünchen. Das passiert ganz selten. Und es kann auch mal passieren, wenn ich die Nadel rausziehe, dass ein Blutstropfen dann erscheint. Das ist im asiatischen Sinn ein Mikroader. Und das passiert deswegen, weil ein zu viel an Energie in die Umgebung abgegeben wird, unter Umständen mit einem Tropfen Blut. Dass man da nicht ein Gefäß angestochen hat, merkt man daran, dass es wirklich nur ein Tropfen ist.
Ein bisschen Schwund ist immer. Wenn dann geholfen wird, ist das, kann man auch einen Tropfen Blut mal lassen.
Und auch einen blauen Fleck.
Ja, oder auch einen blauen Fleck. Ganz genau. In welchem Zyklus soll die Akupunkturbehandlung fortgesetzt werden?
Also ich konnte ja nachweisen im Labor, dass da tatsächlich Hormone gebildet werden. Also im Zusammenhang, was ich vorhin erzählt habe, mit diesem Prolaktin. So, und Stoffe, die im Körper gebildet werden in dieser Form, das sind Eiweiße. Und diese Eiweiße leben ja nicht ewig, sondern die werden wieder verbraucht und neue werden gebildet. Und so ist es eigentlich so, dass man sagen kann, so wöchentlich, maximal in 14 Tagen sollte die Akupunktur wiederholt werden. Jetzt gibt es natürlich immer wieder Kritiker, die sagen, na ja, das muss ja mal so laufen, dass man akupunktiert, dann ist der Mensch gesund, dann hört man auf, nach einem halben Jahr guckt man. Das ist natürlich Quatsch in dem Zusammenhang. Sondern man muss tatsächlich laufend den Patienten akupunktieren. Jetzt habe ich natürlich viele Patienten von weit her, die nicht in der Lage sind, da jede Woche vorbeizukommen. Und da habe ich lange rumüberlegt und rumgetüftelt und dann ist mir eine ganz gute Sache gelungen, das zeige ich jetzt auch mal. Und zwar, ich habe hier so einen Helm, ich hoffe, man kann das sehen. Und zwar habe ich diesen Helm aus einer Folie, die zum Beispiel Friseure nehmen zum Abdruck für Perücken. Und diese Folie, die ist milchig und dann macht man die heiß mit heißem Wasser und dann wird die durchsichtig. Und ich mache das so, ich zeichne die Punkte beim Patienten an mit so einem Filzstift. Dann ziehe ich diese Folie über den Kopf und solange wie diese Folie durchsichtig ist, kann ich diese Punkte einfach auf den Helm übertragen. Dann lasse ich den Helm trocknen, dann wird er wieder so milchig und Sie sehen recht stabil und dann kann ich hier diese Punkte einfach mit dem Lötkolben ausfräsen und den Helm zurechtschneiden und der Helm sitzt dann sicher, weil wir haben hier ja die Ohren, wir haben hier, bei den Neueren habe ich hier noch so ein bisschen die Nase, hier sieht man den Haaransatz, also der Patient kann den nicht falsch aufsetzen. Und dann muss er nur noch ich gebe immer Stricknadeln, weil ich halt asiatisch therapiere aus Bambus und die Patienten können praktisch durch diese Punkte die Punkte akupressieren. Da die Akupressur nicht so ein starker Reiz ist wie die Akupunktur, sollte man das dann zweimal die Woche wiederholen. Aber die Patienten spüren die Wirkung.
Sie haben eine multimodale Parkinson-Therapie entwickelt. Was genau versteht man darunter?
Also multimodal bedeutet zunächst die Schulmedizin, dann fange ich eigentlich an mit der Naturheilkunde, indem ich den Körper erstmal entgifte und zwar zuerst mache ich mal die Entgiftungsorgane frei, wie Leber, Niere, Haut und auch Lymphe. Da gibt es ganz gute Ausleitungsprogramme von bekannten Firmen hier in der Gegend auch. Und wenn der Körper das dann 4 Wochen lang seine Bahnen praktisch freigemacht hat, dann entgifte ich in den meisten Fällen tatsächlich auch von Schwermetallen, weil der Nachweis ist sehr teuer und die Behandlung ist eigentlich nicht schädlich. Deswegen kann man sich das Geld sparen und kann dann also mit Bärlauch-Ultintur die Schwermetalle aus der Muskulatur rausholen, mit Koriander aus dem Gehirn, weil das ja immer verschiedene Gewebe sind, wasserlöslich und fettlöslich. Und letztlich die Chlorella-Alge, die frisst dann die ganzen Schadstoffe im Darm auf. Und dazu kommt dann auch noch eine Darmsanierung in naturheilkundlichem Sinne, weil man diskutiert ja auch diese falsch gefalteten Eiweiße im Darm, diese Alpha-Synukleide, die über den Vagusnerv ins Gehirn gelangen sollen. Bewiesen ist das alles nicht, aber ein gesunder Darm ist auf jeden Fall für jeden eigentlich wichtig. Und dann kommt die Akupunktur. Und die Akupunktur kommt nur dann, wenn ich die Punkte tasten kann. Wenn ich die nicht tasten kann, ist das System dieses Patienten nicht bereit, irgendwie ein Signal aufzunehmen, einen Reiz umzusetzen. Also man sticht bei der Schädelakupunktur nach Yamamoto tatsächlich nur die Punkte, die man tastet. Aber in den meisten Fällen kann ich die tasten und in den meisten Fällen passiert tatsächlich, dass der Patient schon während der ersten Behandlung spürt, auch mir wird es irgendwie leichter, der Kopf wird leichter, sie können besser aufstehen vom Stuhl. Also in seltenen Fällen dauert es 2-3 Sitzungen. Ich mache auch grundsätzlich nur 5 Sitzungen. Erstmal, wenn der Patient überhaupt nichts spürt, hören wir auf. Dann ist das System nichts für ihn, dann müssen wir was anderes suchen. Aber wenn, wie meistens, schon in der ersten oder zweiten Sitzung was bemerkbar ist, dann kann man das fortführen. Und je nachdem, wo er wohnt, eben mit Helm oder mit Sitzungen hier oder mit immer mal wieder Sitzungen hier. Und dann kommt natürlich noch der Versuch, dass man ihn mit Krankengymnastik versorgt. Also oftmals wissen die Patienten nicht, dass eine spezielle Krankengymnastik nämlich nach Bobat notwendig ist, weil die die Bahnen vom Gehirn zu der Peripherie anregt. Eine normale Physiotherapie bringt weniger was. Danach gibt's auch noch dann eben verschiedene Sportangebote. Also wir haben hier diesen Reha-Sport, das nennt sich Parkour. Die Website heißt parkour.care. Und also wir haben hier 5 Gruppen. Vor 7 Jahren habe ich angefangen. Und das war mir deswegen wichtig, weil die Parkinson-Patienten so ein Problem haben, ihre Krankheit zu äußern, sich zu outen. Das hat mich sehr erschreckt, als ich das mitgekriegt habe, weil die Patienten verstecken sich regelrecht, weil sie möchten nicht beobachtet oder bemitleidet werden. Und es ist schlimm genug, wenn sie im Geschäft auffallen oder wenn, wie mal geschehen, ein Kind sagt, warum guckt der Mann so böse? Der guckt ja nicht böse, der hat halt nur eine eingeschränkte Mimik. Und deswegen war es mir wichtig, diese Reha-Sportgruppe für Parkinson-Patienten unter sich zu machen, damit die sich trauen, aus dem Schneckenhaus rauszukommen und eben auch miteinander besprechen können, was tut mir gut, was tut dir gut. Dann sind wir jetzt gerade dran. Es gibt so eine Organisation Pingpong Parkinson. Da gibt es in Karlsruhe und in Pforzheim zwar einen Standort. Ich bin ziemlich genau zwischendrin und ich möchte alles hier vor Ort haben. Und deswegen werden wir gerade das versuchen zu kriegen. Eine ganz spezielle, wirklich sehr gute Methode ist diese Schwingungsplatte C-Wave, mit der ich seit einem Jahr arbeite, entwickelt von einem Pforzheimer Erfinder, Andreas Wacker. Und diese C-Wave unterscheidet sich von diesen kommerziellen Rüttelplatten darin, dass die nicht so stochastische Verteilung des Wackelns kriegen, sondern die schwingt im Sinusrhythmus. Und unser ganzes Leben beginnt im Sinusrhythmus und alles, was in uns schwingt, ist Sinusrhythmus. Und man steht da entspannt drauf in der normalen Haltung und kann ein Schwingen links, rechts, also in verschiedenen Frequenzen aussuchen, je nachdem auch Übungen machen, wie es für den Körper angenehm ist. Und gerade Parkinson-Patienten haben da sehr viel oder profitieren da sehr viel, weil wirklich die Muskulatur sehr viel leichter wird. Wenn ich da nicht auch eine Studie gemacht hätte, eine kleine, die auch gezeigt hat, dass Parkinson-Patienten fast mehr profitieren als Schlaganfall-Patienten. Aber es gibt viele Krankheiten, die man da auch mit behandeln kann. Also das ist mal so eine Auswahl von Modulen, die man verwenden kann. Was dazu kommt in meinem kleinen Therapiehaus, ich habe so ein kleines Haus, wo meine Kassenpraxis war, da habe ich jetzt die Privatpraxis, bin selber nur noch 2 halbe Tage hier. Aber wir bieten einfach alles an, was schön ist. Wir bieten Kunsttherapie an, Trommeltherapie, wir bieten Waldwanderungen an mit dem Förster. Und lauter solche Dinge, die einfach, oder Qigong natürlich auch im Freien, einfach alles, was schön macht und was den Parkinson-Patienten ablenkt von seiner Erkrankung.
Was wäre denn für den Arzt und natürlich den Patienten ein Therapieerfolg?
Da man Parkinson nicht heilen kann, ist der Therapieerfolg ganz wichtig der, dass der Patient mit der Krankheit umgehen kann, dass der Patient diese Krankheit annehmen kann. Das fällt den Patienten unglaublich schwer. Ich habe schon einige gleich nach der Erstdiagnose hier gehabt, die völlig verzweifelt waren. Gerade die Jüngeren, die dann dachten, sie können ihren Beruf nicht mehr ausüben, sie können auf den Hochzeiten der Kinder nicht mehr tanzen und solche Dinge. Und da ist das Wichtigste, dass der Arzt schafft, dass der Patient die Diagnose Morbus Parkinson annimmt. In einem Fall haben wir es so gemacht, es war eine Frau mit 50, eine zierliche Hoteliersfrau, die also ein kleines Hotel geführt hat, die dann ganz schwer sich tat mit der Diagnose. Dann haben wir den Parkinson gemalt. Und dann haben wir immer, wenn sie es gar nicht ausgehalten hat, hat sie das Bild zur Wand gedreht, so nach dem Motto, du bist jetzt weg, du hast mir nichts mehr zu sagen. Und das ist die Frau, die nach 10 Jahren immer noch mit ganz wenig Medikamenten auskommt, die operiert wurde vor kurzem in der Reha, gesagt gekriegt hat, was, sie haben Parkinson, das merkt man gar nicht. Also das ist das Ziel, dass die Patienten die Krankheit annehmen können, schaffen, die Krankheit, sich mit der Krankheit in ihren Alltag zu integrieren und natürlich möglichst die Symptome klein zu halten.
Was berichten Ihnen denn noch weitere Patienten?
Also zum Beispiel, ich habe einen Patienten, der reist sehr gerne mit seiner Frau und das eben seit er diesen Helm hat, der sich sehr viel freier fühlt und eben auch dann unterwegs seine Behandlung hat. Oder einfach, dass natürlich sind auch Gespräche, ganz klar, das ist das, was wir auch gerade tun, Gespräche extrem wichtig, damit die Patienten einfach mit dem Thema umgehen können. Auch ganz wichtig, dass die Angehörigen mit einbezogen werden, weil die Angehörigen haben natürlich ganz schweres Schicksal, weil die ja, genauso wie die Angehörigen von Demenz, oftmals einfach sagen, ich kann abwarten, wann ich gar nichts mehr machen kann. Und dadurch ist also jede kleine Selbstständigkeit für den Patienten ein großer Erfolg. Und das kriege ich oft auch telefonisch oder per E-Mail mitgeteilt. Ich konnte jetzt wieder alleine einkaufen gehen. Ich kann wieder Auto fahren. Ich kann wieder Fahrrad fahren und so.
Was ist Ihre Mission, Ihr Ziel?
Mein Ziel ist genau das, dass die Patienten sich mit sich wohlfühlen, dass die ihr Schicksal annehmen können, dass die ihr Leben leben, vielleicht sogar etwas bewusster als zuvor und aktiv leben. Wir werden alle jeden Tag angehalten, gesund zu essen, uns zu bewegen und so. Das ist einfach eine ganz normale Sache und für die Parkinson-Patienten ist es eben keine ganz normale Sache. Ich möchte gerne, dass die Patienten diese Ratschläge auch annehmen und umsetzen können. Und ich wünsche mir auch sehr, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, seien es Ärzte oder auch Heilpraktiker, die meine Methode übernehmen. Und ich möchte gerne auch im Interesse meines verehrten Lehrers Yamamoto, dass diese Methode weitergeführt wird. Weil er selbst ist ein genialer Arzt mit ganz viel Charisma. Wenn der seine Vorträge gehalten hat, hingen alle an seinen Lippen und sagten anschließend, ja, der Yamamoto kann das, ich kann das eh nicht. Und deswegen bin ich auch noch am Missionieren und Kurse halten, damit möglichst viele Kollegen das machen. Und da habe ich Gott sei Dank also einen sehr guten Rückhalt. Und mein Mann unterstützt mich da sehr. Wir haben auch jetzt neu ein Buch rausgebracht. Das sind eigentlich mehr Karteikarten. Die Bilder stammen alle von meinem Mann. Und ich habe die Texte dazu gemacht und die Therapeuten können diese Karten nebendran legen, wenn sie den Patienten behandeln. Und wir haben auch, jetzt muss ich wieder was zeigen, das hat auch mein Mann konstruiert, das ist so ein Kopf, da sind diese ganzen Punkte da. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man das sehen kann. Die roten, die ich da angemalt habe, die sind diese ZS-Punkte. Diese ZS-Punkte sind mittlerweile ein ganzes Somatotop, also das heißt, die betreffen die Hormone der Hirnanhangsdrüse und auch des Hypothalamus, also Stammhirns mehr. Und solche Hilfsmittel haben wir, auch Poster und sowas. Und ich hoffe sehr, dass es Therapeuten gibt, die diese Methode in dieser Weise weiterführen.
Vielen Dank, Frau Dr. Zeise-Süß, für das sehr, sehr aufschlussreiche Gespräch heute. Es war wirklich sehr interessant.
Das freut mich sehr. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und fürs Fragen stellen und freue mich, wenn ich viele Leute erreichen kann, die vor allen Dingen auch den Schrecken verlieren. Ich habe Parkinson und ich darf mich nicht outen. Ich verstecke mich. Verstecken Sie sich nicht. Das ist der falsche Weg. Scheuen Sie sich nicht, mich anzuschreiben. Ich gebe immer Antwort. Ich fühle mich da nicht gestresst. Ich bin jetzt eigentlich im Ruhestand. Ich habe Zeit.
Für alle, die dieses Thema interessiert, wo kann man sich denn noch weitere Infos einholen?
Wir haben eine Internetseite, das ist mal die www.therapeutikon.de. www.ernährungsberatung.de. Und die ist auch noch verlinkt mit anderen Dingen. Da haben wir Jinsa Teach, das sind die Kurse. Und da kann man einfach mal ein bisschen rumstöbern und gerne jederzeit sich auch mit info@therapeutikon mittels E-Mail an mich wenden. Man kann sich gerne auch telefonisch melden. Wir sind in dem Therapeutikon in der Praxis nur dienstags vormittags und mittwochs nachmittags. Ansonsten läuft ein Anrufbeantworter. Wenn Sie auf den Anrufbeantworter sprechen, bekomme ich die Meldungen auf mein Handy und kann mich dann kurzfristig mit Ihnen in Verbindung setzen. Fragen Sie, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten.